Behält Pierre Gasly sein Monaco-Podium? Wie schaut's bei dem Motoren-Ranking aus? Und unsere Tipps für den Österreich Grand Prix heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Folge nach Barcelona und vor dem großen Preis von Österreich. Wir befinden uns in einer heißen Formel 1-Phase und das nicht nur wegen den hohen Temperaturen, nein, natürlich jetzt mitten im Europa-Stint vom Rennkalender und in dieser kleinen Rennpause. Ja, da nutzen wir die Zeit, um ein bisschen auf die News einzugehen. Und ja, da hat sich auch ein bisschen was getan die letzten Wochen, was aufgrund der Rennen vielleicht untergegangen ist. Und das arbeiten wir heute ein wenig auf. Und dafür ist natürlich der Fachmann vom Fach, der Mann vom Fach, Matti hier. Hallo, Matti.
Hallo.
Ja, Matti, wir schwitzen uns hier ein bisschen bei der Aufnahme ab. Genau wie natürlich in Barcelona auch die Renntemperaturen waren. Die Feierlichkeiten rund um Lewis Hamiltons ersten Ferrari-Sieg werden abgeebbt sein. Aber man ist schon wieder konzentriert auf den Österreich Grand Prix. Freust du dich schon drauf? Österreich Grand Prix prinzipiell eigentlich immer ein ganz spannendes Rennen, oder?
Ja, es wird ganz spannend sein, wer Kurve 2 überlebt. Oder eigentlich ist es ja Kurve 3, glaube ich. Aber die Spitzkehre da oben.
Die sorgt für Ärger.
Die ist immer gut für den Anfang, wenn sich das Feld noch wirklich schön aufreiht und richtig dann zusammengestapelt wird, ist mega, weil
letztes Jahr
war es der Kimi.
Ja, also
Kimi Torpedo gespielt.
Aktuell Wettervorhersage 36 Grad für den Sonntag.
Kann ich jetzt schon sagen, spricht nicht für den Mercedes-Sieg.
Ja, ist Temperaturen bis jetzt nicht ihr Element und hoffen mal, dass die Bordelektronik oder die Batterie, das er raushält.
Das ich freue mich. Ich freue mich drauf. Ich werde ihn indoor schauen, den Grand Prix.
Klimaanlage auf Max und geht schon.
Nee, aber ich freue mich. Österreich war selten ein langweiliger Grand Prix und jetzt gerade mit der neuen Regeländerung bin ich sehr gespannt, ob wir da jetzt mehr Überholmanöver sehen und ob das gescheit funktioniert.
Absolut, ja. Bin ich auch sehr gespannt. Wir kommen natürlich auf unsere Tipps dann wie gewohnt am Ende der Folge zu sprechen. Also es lohnt sich dran zu bleiben, um zu erfahren, wer in Österreich gewinnen wird. Bis dahin werden wir uns ein paar News anschauen. Ich habe es schon kurz erwähnt und es war natürlich auch schon Thema beim letzten Podcast, bei der Rennanalyse zu Barcelona. Haben wir kurz erwähnt, Pierre Gasly, ja, nachträglich nach dem Grand Prix von Monaco noch das Podium geerbt, nachdem seine 2 5-Sekunden Strafen aufgehoben wurden, die er fürs Speeding in der Pitlane bekommen hat als einziger Fahrer, weil er als einziger Fahrer diese Strafen auch nicht während des Rennens abgesessen hat. Bis jetzt hat noch kein anderes Team konkret die Strafen beanstandet. War aber natürlich trotzdem großes Thema. Isaac Hadjar hat sein Podium verloren. Pierre Gasly ist ordentlich aufgerückt und damit gab es einige Fahrer, die weniger Punkte bekommen haben als gedacht kurz nach dem Rennen. Matti, rein prinzipiell, wir haben uns ja schon ein bisschen ausgelassen über diese komische auf einmal Änderung der Messung auch der Pitlane-Geschwindigkeit der Autos. Und ja, wie siehst du das jetzt, dass wir Pierre Gasly aktuell als großen Profiteur dieses Einspruchs von Alpine, der wahrscheinlich eh Sinn gemacht hat, gegen den kann man ja eigentlich nichts sagen, aber wie stehst du zu der FIA-Entscheidung, doch so stark da noch einzugreifen?
Ja, ist ein bisschen komisch, weil das machen sie eigentlich sehr selten und meistens sind diese ganzen Einsprüche, werden die ja eigentlich abgelehnt. Also ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet.
Vor allem, wenn es um sowas Großes wie Platz 3 geht.
Ich verstehe auch die ganzen Teams, die sich das dann auch angeschaut haben, auch Mercedes, weil hier geht's ja, also muss man schon noch sagen, die Teams machen das ja nicht, weil sie ihre Fahrer lieben, den Teams geht's ja auch einfach um ihre eigenen Punkte. Und im Fall Mercedes, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist ihnen relativ wurscht, ob das George und Kimi ist, da geht's einfach um die Teampunkte, die fahren da um eine Weltmeisterschaft, die wollen natürlich so viele Punkte wie möglich bekommen. Das ist bei McLaren ja genauso, wenn du deinen Platz auf einmal verlierst. Für Alpine war es Gold wert. Aber es ist ein bisschen komisch gerade. Ich bin gespannt, wie wir das in Zukunft lösen. Ich finde auch, das Messsystem war komisch, weil die haben alle einen Tachometer kann man relativ simpel verfolgen, das Ganze. Dann weiß ich nicht, warum man das da in Monaco so anders gelöst hat.
Das ist auch nicht ganz klar. Jetzt ist auf jeden Fall der Stand, dass Pierre Gasly Dritter geworden ist und diese Regeländerung, also diese Änderung des Endklassements, wurde auch wieder beanstandet, kurzfristig von 3 Teams, Mercedes, Red Bull und McLaren. McLaren hat auch schon ein offizielles Statement abgegeben, in dem natürlich viel gesagt worden ist, um ja, die Integrität, jeder sollte gleich bemessen werden da und jetzt quasi zurückzurudern bei der FIA und sagen, na gut, der eine Fahrer, ja, da ist ein bisschen ist blöd gelaufen, da ist falsch gemessen worden oder wie auch immer, kriegt Pierre Gasly die Zeit gut geschrieben, während alle anderen Fahrer, die ja während dem Rennen das abgesessen haben, quasi drauf sitzen bleiben. Und da einerseits argumentiert McLaren eben mit dieser, jeder hat unter den gleichen Bedingungen, die Integrität des Sportes und so weiter und so fort. Red Bull hat inoffiziell, also nur von Pressequellen gehört, dass die auch einen Right of Review da eingelegt haben gegen diese Änderung. Mercedes hingegen ist wieder abgesprungen, haben es während Barcelona bekannt gegeben, dass sie es machen, also das ist beanstanden, ist aber wieder zurückgerudert und da wurde auch wiederum erklärt, ja, wir wollen das Monaco, also sollte das Monaco-Ergebnis nicht mehr beschädigt werden, das ist nicht gut für den Sport, wenn da zu viele Einspruch einlegen. Du hattest die Vermutung, die haben einfach nicht.
Die hatten keinen Case, Beweise, einfach, ja, weil ich glaube, sie haben sich's oft und gut angeschaut. Und ich glaube einfach, dass der George wirklich zu schnell war. Es kann ja auch sein, dass ein Fahrer einfach wirklich zu schnell war. Und dass sie ihn dann nicht ordentlich abgesessen haben, gut, das wird dann schwierig, wenn der eigene Fahrer wirklich, wenn die Strafe zurecht war. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum die da jetzt zurückgetreten sind. Weil ansonsten, wenn du weißt, die anderen Teams sind eh auch noch dabei, na, dann mach's ja mit. Also dann macht das auch keinen Unterschied mehr. Also ja, ich glaube, da schaut ja jeder einfach nur auf sein eigenes Wohl und versucht das so gut wie möglich zu verkaufen.
Ja, und ich glaube halt, der Fall bei Mercedes war halt, wenn du halt wirklich nicht diese George-Strafe revidieren kannst, hast du nichts davon, wenn du beanstandest, dass Pierre Gasly die Zeit gut geschrieben bekommen hast. Davon hätten sie ja gar nichts gehabt.
Natürlich, denen ist es nur lieber, weil Alpine spielt gar keine Rolle. Ja. Wer kann ihnen gefährlich werden? Na, einer von den anderen großen Teams. Und natürlich sagen die dann, na, wenn wir nichts haben, na dann, da lassen wir so. Ist okay.
Genau, und ich glaube, da haben sie einfach, sie hatten einfach sehr wenig zu gewinnen, wenn nicht alle Strafen auf einmal revidiert worden wären, was, wo, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit sehr gering war. Ich glaube, eher wäre, dass Pierre Gasly sie doch wieder bekommt, als dass alle anderen Strafen
auf einmal. Ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal mit den Sekunden anfangen. Im Fall von George hättest du ihm ja mindestens 20 Sekunden gut genau, schreiben müssen. Ja. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das bei den anderen Fahrern dann auch gemacht haben oder hätten, dass sie dann sagen, okay, beim Oscar, der kriegt jetzt 5 Sekunden wieder gut geschrieben und so weiter. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Nein, das wäre, glaube ich, auch ein Chaos, wenn dann müsstest du es aufs direkt nach Rennende dieses Ergebnis wieder zurücksetzen. Etwas, was wir ja auch schon besprochen haben, das große Problem ist ja auch zu sagen, es ist dasselbe immer mit diesen Strafen, die nach dem Rennen dann irgendwie nochmal umgeändert werden können. Du beeinflusst das diesbezüglich, weil ja die Fahrer schon wissen müssen, mit was habe ich zu arbeiten. Du kannst ja dann, hat Char wahrscheinlich anders verteidigt, wenn er gewusst hätte, aha, der hat gar keine Strafe.
Oder hätte ihn einfach angegriffen dann.
Weil, ja, oder hätte ihn nachher nochmal angegriffen.
Und die haben ja keinen Druck mehr gemacht, weil die gewusst haben, okay, der hat 10 Sekunden und dann brauche ich nicht mehr in Monaco pushen aufs Letzte, und weil dann baue ich das Auto nur selber ein vielleicht.
Eben, und das sind Faktoren, die dann schon sehr zart sind. Also wenn du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, was da passiert. Also da bin ich kein großer Fan. Und ja, es ist irgendwie eh typisch, dass das in Monaco passiert, genau sowas. Weil es, weiß ich nicht, dass das... Ja, also da leidet
wir reden halt gerne über Monaco.
Genau, es gibt immer irgendeine Kontroverse und irgendwas, der Coupé macht sich schon selber immer sehr schwer, dass da alles, dass man ihn liebt. Ja, er ist schon vom Rennen eben nicht spannend und dann kommt eben sowas auch noch dazu. Und das ist halt, ja, dass wir jetzt immer noch 2 Wochen danach fast über das Ergebnis reden und darüber reden, was sich vielleicht noch ändert, ist sehr aussagekräftig dafür, dass da auf jeden Fall viel Arbeit dahinter steckt, diesen Grand Prix wieder zu einem Highlight der Saison zu machen und nicht irgendwie nur zu einem großen Diskussionspunkt. Dementsprechend, ja, wir werden uns natürlich auf dem Laufenden halten. Ich war schon von der Änderung, dass Pierre Gasly das Podium kriegt, nicht einverstanden. Nochmal abändern würde aber natürlich, glaube ich, noch schlechter ausschauen. Also ich glaube, für die FIA und die Formel 1 wäre es smart, das jetzt so ein bisschen begraben zu lassen und den Teams irgendwelche Zugeständnisse machen, aber ja, dass man an der Messung arbeiten sollte, ist eh klar, dass sie daraus lernen, aber ja, darf auf keinen Fall nochmal passieren, so ein Fehler.
Ja.
Ein weiterer Punkt, der ein bisschen aufgekommen ist, aber auch dann wieder untergegangen ist, weil es noch gar keine offizielle Bekanntgabe gab. Wir haben schon viel über die neuen Motorenreglements gesprochen und da gibt es natürlich immer die Debatte, wer hat den besten Motor, was gibt es noch zu verändern, wer darf vielleicht überhaupt noch weiterentwickeln. Es gibt ja die Funktion, dass unterperformende Motoren weiterentwickelt werden dürfen, sogar noch in diesem Jahr und auch noch nächstes Jahr dann. Ist natürlich äußerst komplex dann das ganze Thema, weil wir ja schon wissen, dass für nächstes Jahr das Verhältnis Verbrenner-Elektromotor auch schon angepasst wird. Dementsprechend ist so die Möglichkeit, die Motoren abzudaten, extrem wichtig und extrem wertvoll. Das offizielle Motorenranking, das aber anscheinend schon bei der FIA vorliegt, ist noch nicht veröffentlicht worden zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber durchgesickert ist, dass Red Bull den besten Motor haben soll und dementsprechend keine zusätzliche Möglichkeit bekommt, den Motor zu entwickeln oder zu verbessern, während Teams wie schwache Teams, muss man sagen, die es wirklich nötig haben, wie Mercedes, Ferrari und Co., Audi, Honda, die Möglichkeit bekommen, weiterzuentwickeln. Hat dich diese Nachricht prinzipiell überrascht, dass der Red Bull-Motor vermeintlich der beste ist?
Nein, weil, also ich dachte ehrlicherweise, es wäre doch der Mercedes-Motor, aber es hat mich jetzt auch nicht komplett überrascht, weil es war schon in der Testphase am Anfang des Jahres, hat man schon gehört, dass die eigentlich auf gleichem Niveau sein sollen. Man hat die Jahre davor schon, hat Helmut Marko oft durchsickern lassen, dass Mercedes und sie selbst einen sehr guten Motor schon bauen im Vergleich zu den anderen. Also war jetzt nicht so, dass ich komplett überrascht gewesen wäre. Ich hätte es, ja, die einzige Überraschung ist, dass das Ford das wirklich hinbekommen hat, Hut ab. so ein Formel-1-Motor einfach dahin zu bauen, wir sehen das ja bei Honda, dass das nicht einfach so funktioniert. Deswegen, das ist einfach Hut ab. Aber jetzt so, ja, wenn der Motor Spompanadeln dann hat oder so, das zählt ja in diese Messung nicht rein. Wir sehen einfach, die messen da einfach, was du mit dem Motor erreichen könntest. Mhm. Und da kann das schon gut sein, dass der Stärkste ist. Ob er dann beim Start nicht wegkommt, weil der irgendwas spinnt, ist ein ganz anderes Thema. Haltbarkeit bei Mercedes ja zum Beispiel auch, dass der Motor dann, dass sich das ganze Kastel da abschaltet. Auch ganz anderes Thema. Ja.
Wahrscheinlich, das haben wir Mercedes, ist scheinbar 2% in diesem, ich weiß nicht, was die Einheit jetzt genau von der 4 her ist, 2% schlechter im Allgemeinen oder wie auch immer, während Ferrari, Audi, Honda 4% dahinter liegen. Dementsprechend entwickelt sich die Weiterentwicklungszeit. Ferrari könnte damit eben dieses Jahr auch schon das Update bringen, was, glaube ich, sogar schon teilweise bereit liegt, teilweise für Österreich im Gespräch ist, falls das durchgeht.
Sie wollen ein kleines Jetzt bringen und das Stärkere oder das Zweite, sie dürfen ja zwei machen. Mercedes darf nur eins machen, Ferrari darf zwei machen. Das Zweite soll dann nach der Sommerpause, glaube ich, kommen.
Ja, das wird eben schon interessant, wie das funktioniert. Ich finde ein bisschen den Mechanismus unausgereift, muss ich sagen. Da machst du einerseits eine Phase, wo du sagst, wir machen 50-50 elektrisch Verbrenner und dann machst du aber eine Motorenentwicklungsmöglichkeit und bemisst nur den Verbrennerteil von dem Ganzen. Wo ich mir dann auch denke, okay, ist irgendwie nicht ganz logisch für mich, dass du sagst, okay, diesen Teil kann man jetzt verbessern und an diesem Teil hängt das fest, weil die Leistungsschranke, wenn ich das ausgleichen kann, und wir sehen es ja, also es ist ja, wahrscheinlich ist auch das Auto drumherum, die Aerodynamik, das Chassis, alles andere, das Gewicht des Autos etc. Bei Red Bull anscheinend eher schlecht, dass du den Vorteil des vermeintlichen Vorteil des Verbrennermotors hier nicht greift oder nicht ausreicht. Aber gleichzeitig, wenn du einen viel besseren elektrischen Teil hast, neue Elemente da drinnen hast, die es davor in der Formel 1 vielleicht nicht gegeben hat, dann weiß ich nicht, das wirkt mir das irgendwie unlogisch, dass ein Team, das jetzt eigentlich die letzten Wochen, die ersten 5, 6 Rennen überhaupt komplett dominiert hat, die Möglichkeit bekommt, sein Auto zu verbessern. Ich weiß nicht, warum das irgendwie da nicht mit berücksichtigt wurde. So stark, ich weiß nicht, das ist halt dann nicht so ausschlaggebend, der Motor anscheinend. Und dann trotzdem zu sagen, hey komm, macht's das noch besser, ist irgendwie sportlich unlogisch für mich.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, hört mir die ganzen Dingen da auf und lasst es einfach entwickeln. Und jeder kann so viel entwickeln, wie er Geld hat.
Ja, ich finde,
Spaß vorbei.
Oder zumindest so viel, wie das Budget hergibt. Weißt du, wenn es dem, okay, mach Budget Cap, jeder hat die gleichen finanziellen Mittel, dann schaut's, was ihr mit diesen finanziellen Mitteln macht. So, weißt, dann, wenn ich einfach einen billigen Motor herstellen kann, kann ich halt viel mehr an dem verbessern. Wenn ich den übertrieben teuer herstelle, naja, dann, wenn er zu aufwendig ist, dann kann ich vielleicht weniger verbessern. Also ich finde, irgendwo die Regularien und so machen wahrscheinlich Sinn, aber ach, ich weiß nicht, dass du diese einzelnen Teile da drinnen hast, die du dann, ja, dass du dir dann noch was zu, ein Zugeständnis bekommst.
Ich bin eh gespannt, weil viele auch sagen, ja, wenn der Ferrari jetzt was macht, aber ich, ehrlicherweise, wenn das Auto, wir sehen es ja, das Auto muss rundherum einfach funktionieren.
Ja,
genau. Weil die dann, weiß ich nicht, wie viel das auch ausmacht, was sie bringen. Es wird schon jede Hilfe eine Hilfe sein, aber sie werden es nicht mit einfach einem, sie werden nicht Weltmeister werden, nur weil der Motor auf einmal stärker sein wird. Und er wird ja nicht auf einmal um, weiß ich nicht, 50 PS stärker werden, der Motor.
Nein, das Ferrari-Update, da spricht man, glaube ich, von 15 PS, dass das Motoren-Upgrade bringen soll. Ist aber natürlich auch immer so eine Zahl, weil es ist, wer hatte die Höchstgeschwindigkeit in Barcelona? Das war der Audi, glaube ich. Also, weißt, es gibt halt so Sachen, die, es gibt wichtigere Dinge manchmal auch, als nur ein paar PS mehr haben. Also es klingt zwar immer logisch und so, 15 PS mehr, das heißt, Autoguss, brr, aber wenn halt das auch für andere Sachen leiden, bringt es da auch nichts. Ja, ich bin sehr gespannt, wann das Offizielle da rauskommt. Red Bull ist natürlich da etwas...
Natürlich wollen die nicht Nummer 1 sein, ich verstehe es eh, weil so steht der Wagen prinzipiell nicht da.
Das ist es halt. Ich glaube, wenn du Erster bist und das so wie Mercedes, wenn Mercedes jetzt sagen würde, ja okay, ihr habt den besten Motor, ihr dürft den nicht weiterentwickeln, so, ja, ich meine... Schau dir die letzten Rennen an, stimmt wahrscheinlich. Jetzt schaut's halt ein bisschen komisch aus und ich finde, wenn die Absicht ist, dass alles ein bisschen näher zusammenrückt und dafür ist diese Regelung ja da, dann macht's, erfüllt sie halt nicht ihren Zweck. Dann müssen andere Punkte, andere Faktoren auch noch greifen, rund um das Auto. Aber ja, wir werden das beobachten, wenn dann eine offizielle Liste auch noch rauskommt und die offiziellen Schritte. Und natürlich sehen wir es dann schlussendlich, die Auswirkungen mit den Upgrades, die kommen. Ebenso behalten wir natürlich das Gasly-Monaco-Ergebnis noch im Blick. Matti, Silly Season ist jetzt eigentlich schon losgegangen. Es ist Sommer. Da gibt es natürlich Umfahrergerüchte in der Formel 1. Und es vergeht keine Overtake-Folge, ohne dass irgendwelche Formel-1-Experten und oder Väter von Formel-1-Fahrern Max Verstappens Zukunft kommentieren müssen.
In dem Fall wir machen das seit 2 Jahren. Ich freue mich jedes Mal drüber.
In dem Fall war es mal wieder Ralf Schumacher, der von einem Mercedes-Angebot an Max Verstappen berichtet hat, das angeblich super niedrig war.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich der Toto da ein bisschen lächerlich macht und sagt, okay, ich gebe dir 5 Mille, wenn es für mich fährst. Zwinker, zwinker.
Ja. Und das Furchtbare ist, dass ich natürlich, ich glaube, dieses Jahr wird sich nicht viel tun, außer Max Verstappen macht wirklich eine verändernde Entscheidung, weil sonst kommt ja nichts ins Rollen, sonst bleiben ja die Plätze nicht unbedingt, werden die Plätze nicht unbedingt frei. Hast du deine 2 Cents abzugeben zu einem Toto Wolff Angebot an Max und Jos Verstappen, der zu Ralf Schumacher sagt, dass er nur Scheiße redet?
Ich bin nicht hofft auf Jos Seite, aber bei der Aussage, ich kann es mir, also, dass der Toto definitiv mit Max letztes Jahr drüber geredet hat, ich meine, die werden nicht einfach nur mit ihrer Yacht beide zufälligerweise bei Sardinien oder wo es auch immer waren, da zufälligerweise gewesen sein. Mit einem Punkt muss ich ihm Ralf recht geben, es ist fraglich, ob es, ich glaube nicht, dass es dann jetzt ein Angebot wirklich gegeben hat, weil ich glaube eher, es ist, er hat bei dem Punkt recht, es ist fraglich. Du hast halt einfach George und Kimi funktioniert Und Kimi entwickelt sich gerade in seiner zweiten Saison, macht er gerade einen gewaltigen Schritt und macht den eher in Richtung Nummer 1 des Teams. Die Frage ist, ob du da wirklich dann dir den Max reinsetzt daneben, wo du gerade jetzt einfach siehst, dass der Kimi das Potenzial haben könnte, Weltmeister zu werden.
Und das ist ja genau das, was wir auch vor der Saison schon besprochen haben, als es um Max Verstappen zu Mercedes gegangen ist. Wir sind auch davon ausgegangen, er würde Kimi ersetzen, der ja letztes Jahr, sagen wir, nicht die Leistung gebracht hat, wie ein Mercedes-Fahrer normalerweise bringt, vor allem im Vergleich zum Teamkollegen. Jetzt haben wir aber halt einen Kimi, der 5 Rennen gewonnen hat und es absolut keinen Sinn machen würde, den zu ersetzen, auch nicht mit Max Verstappen.
Und ehrlicherweise, auch wenn der George einen Durchhänger hatte, der George ist kein schlechter Fahrer. Der George kann sonst in jedem, der hat den Lewis ja auch 2 von 3 Saisonen hat er ihn geschlagen. Der ist jetzt auch kein Depp. Auch wenn ich immer noch glaube, dass der Kimi der stärkere Fahrer von beiden ist. Es würde auch da jetzt einfach so wenig Unterschied, glaube ich, machen.
Ich glaube auch. Und ich bin auch, jetzt ist Mercedes in der Situation auf einmal, dass die Personalie Max Verstappen sehr unwichtig wäre, glaube ich, für ihren künftigen Erfolg, dass man sagen muss, ja, es macht, wie du sagst, kaum einen Sinn, ihn sich ins Team zu holen, außer du willst wirklich halt einfach das, weiß ich nicht, von den Top 4 Fahrern 2 haben unbedingt in der Formel 1. Aber wir wissen, beim Mercedes und auch die Vergangenheit hat bewiesen, diesen Weg wollen sie nicht mehr gehen seit Rosberg Hamilton.
Ja.
Du hast dir immer einen Alternativfahrer, sage ich mal, geholt. Dass dieser Alternativfahrer Kimi Antonelli jetzt aber schon so viele Sprünge macht, ich glaube, das war auch nicht abzusehen. Ich glaube, dem hat man halt einen Entwicklungshorizont von, sage ich mal, 3 Jahren gegeben, bis er dann höchstwahrscheinlich George Russell schlagen kann.
Aber man dachte sicher nicht, dass es jetzt im zweiten Jahr ist.
Genau, das ist im zweiten Jahr und so eindeutig passiert. Ich glaube auch, George Russell hat sich gedacht, chillig, jetzt haben wir das beste Auto, ich fahre jetzt einfach mal chillig zum Weltmeistertitel. Wie auch wir gedacht haben, dass es dann so einfach ist, wurden wir eines Besseren belehrt, weil eben ja der mögliche, für mich eigentlich logische Zweierfahrer Kimi halt jetzt auf einmal sehr, sehr gut mit dem Auto zurechtkommt, sehr, sehr gut auf der Strecke ausschaut. Und ja, dementsprechend glaube ich auch, dass dieses Gerücht erstmal versanden wird. Wie das jetzt mit dieser Ausstiegsklausel von Max Verstappen ausschaut, die angeblich kickt, wenn er nicht mindestens Zweiter ab dem Sommer ist.
Ja gut, und die...
Das kann er sicher nicht.
Ja, die Frage ist, ob er sich selber auch ziehen wird, weil...
Was sind die Optionen?
Was sind die Optionen? Ehrlicherweise, Ferrari ist keine Option.
Genau, da ist jetzt aktuell auch kein Platz frei. Wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht.
Ich glaube, aus Mercedes-Sicht, aus Toto-Sicht, du hast praktisch ja mit Kimi den Max 2.0 oder der sich in die Richtung entwickelt. Deswegen gerade auch, gerade, weißt du, wenn der Kimi jetzt so weitermacht, was er das alles macht, was er bis jetzt dieses Jahr macht, macht es auch keinen großen Unterschied oder macht es wenig Sinn. Und von den Großen kann er eigentlich nur zu McLaren gehen.
Genau, und da ja so viel Oscar Piastri aktuell gehatet wird, da auch von ehemaligen großen Formel-1-Fahrern, ich glaube, Villeneuve hat sich negativ geäußert und bei Coulthard weiß ich es gerade nicht.
Aber Villeneuve äußert sich zu jedem.
Zu jedem, ja. Ich weiß auch gar nicht, wen der genau mag, aber muss man da jetzt auch nicht unbedingt drauf eingehen. Wir sprechen schon genug über Ralf Schumacher. Da müssen wir jetzt nicht, sonst nicht noch einen anderen ehemaligen Formel-1-Fahrer reinholen, der da irgendwie Gerüchte ballert. Ich glaube auch nicht, dass sich da was ändern wird. Also es gibt bei McLaren keinen Grund. Die haben, sag ich mal, mit dem Auto aktuell andere Probleme als die Fahrer, die ja immer noch, sage ich mal, eins der Top-Teams sind. Wir werden es mal im Blick behalten, aber ich glaube eben, dass die Fahrer, das Fahrerkarussell erst, ja, dass diese Steine erst wieder fallen, wenn bei den Top-Teams irgendwer eine Entscheidung trifft, etwas zu ändern. Und ich sehe auch Max Verstappen aufgrund der mangelnden Optionen auf jeden Fall nächstes Jahr noch im Red Bull. Was dann passiert, wenn der Vertrag offiziell ausläuft, 28, dann ist ein anderes Thema.
Hey, wir wissen immer noch nicht, ob er dann sowieso auch aufhört.
Ja, oder eben, ja, eine andere Rennklasse ausprobieren will oder was auch immer oder prinzipiell irgendwas anderes macht. Das hält er sich ja selber offen und ich glaube auch, dass er es vielleicht gar nicht selber weiß. Einfach um zu schauen auch mal, wie entwickelt sich das Red Bull Auto? Kann man große Schritte bei der Aero machen? Kann man es im einfacher machen und wie wird die Formel 1 in den nächsten 2 Jahren sein mit den Regeländerungen? Geht das schnell genug für ihn, dass sich's wieder wie für ihn wie richtiges Racing anfühlt? Das sind Faktoren, die werden sich zeigen und ich glaube, da werden wir dann eh immer mal wieder ausführlicher und weniger ausführlich darauf zurückkommen in der Saison auch noch. Also, falls sich was tut in der Personalie Max Verstappen und Mercedes, dann werdet ihr es hier auf jeden Fall sehr früh erfahren.
Aber hast du mitgekriegt, Checo und Carlos?
Carlos habe ich mitbekommen und Checo, was war bei Checo?
Ja, da gibt es auch, scheinbar gibt es 3 Teams, die eine Anfrage gestellt haben.
Das habe ich schon gehört, ja, das war vor ein paar Wochen sogar schon, dass sehr viele Leute begeistert sind von Checos Leistung.
Nämlich, ich glaube Alpine, Audi und noch irgendwer was.
Ich meine, Haas würde ich auch noch verstehen. Also dann wirklich Esteban ersetzt.
Aber von denen würde für mich nur Haas Sinn machen.
Ja, Alpine verstehe ich gar nicht.
Was Alpine würde ich nicht verstehen. Und Audi, du hast Hülkenberg und die sind im selben Alter.
Ich wollte gerade sagen, ja. Auch wenn Hülkenberg jetzt nicht vorhat, dieses Jahr aufzuhören.
Und Bortoletto, den wirst du ja wohl nicht raushauen.
Vor allem nicht ersetzen mit Checo Perez. Also nichts für ungut. Checo kann Auto fahren, keine Frage.
Er holt jetzt mehr aus dem Auto raus, als geht. Und er wird meistens nicht Letzter.
Und sie werden ja auch die Daten haben, sage ich mal. Also Teams werden sich das schon angeschaut haben. Der wird wahrscheinlich das Auto outperformen, sage ich mal, was die Pace und die Zeiten angeht. Das werden sie ja schon wissen. Wäre wild, finde ich, wenn Checo jetzt nochmal ein Upgrade bekommt. Dafür, dass er ja eigentlich, sag ich mal,
schon draußen war.
Ohne Audi wahrscheinlich keine Chance mehr in der Formel 1 bekommen hätte. Also nicht ohne Audi, ohne Cadillac, wenn es kein 11. Team gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich nicht mehr passiert. Aber hey, also wenn die Leistung stimmt, klar. Und Carlos, glaube ich, ist eine Ermangelung an Möglichkeiten.
Ja, Carlos, da ist nämlich auch, da ist Audi wieder im Begriff, vor allem weil sein Papa ja, also Carlos sein Senior, der wollte ja auch,
dass
Carlos zu Audi geht. Was letztes Jahr so ausgesehen hätte, es wäre es die richtige Entscheidung, zu Williams zu gehen. Dieses Jahr aber absolut. Einfach nicht so ist und sein Papa vielleicht doch recht gehabt hätte. Carlos macht für mich mehr Sinn als Checo zu Audi, einfach weil
statt Nico, würdest du aber sagen, oder?
Genau, einfach weil der Carlos einfach dann doch, ich meine, ist jetzt auch schon über 30, ist glaube ich 32, Carlos. Aber das sind dann die 5 Jahre Unterschied, die du halt dann länger hast. Formel 1-Fahrer kann heutzutage, wie wir es ja schon sehen, bis 40 fahren. Und da kannst du dem Carlos noch einige Jahre geben. Und da würde Carlos für mich einfach dann mehr Sinn machen.
Ja. Das schon, aber ich glaube auch der Stein wird erst fallen.
Für Checo.
Der Stein wird aber auch erst fallen, wenn, glaube ich, Max Verstappen da was tut. Macht es für Carlos sehr viel Sinn. Ich glaube nicht, wenn du Carlos willst du in ein
ja, eher aber nach vorne
kommen. Wenn du jetzt sagst, der Audi-Plan ist 5 bis 10 Jahre, bis du wirklich konkurrenzfähig sein könntest, theoretisch schon, und das sagen wir mal, reden wir mal von Teams, die das schon seit 15 Jahren vorhaben, nach oben durchzubrechen, das ist nicht so einfach. Und
unendlich Zeit hat Carlos nicht. Praktisch bei jedem Top-Team, außer Mercedes, und die holen ihn nicht. Und ich sehe ihn.
Ja, Mercedes würde das sicher nicht, aber.
Naja, aber zu Ferrari wird es nichts. Eben, und da ist halt auch die Frage, wie jetzt Red Bull dann. Also ich meine, es ist eine neue Führung. Ich habe keine Ahnung, wie die gehen, die einkaufen, weißt? Oder ich weiß ganz, also. Das ist ja schon durchgesickert, mehr oder weniger, dass man sich ja dann um Oscar bemüht, wenn der Max geht.
Aber bemühen und bekommen McLaren ist nochmal eine andere Sache.
Ja, weißt du, der kann bei Red Bull, wenn du ihm sagst, du bist der Einzelfahrer, bei McLaren ist es ja eher nicht.
Ja, aber bist du lieber ein vermeintlicher Zweierfahrer bei einem Team mit dem besseren Auto oder in einem doch offensichtlich etwas unterlegeren
McLaren muss Auto mir beweisen, dass sie anders als Red Bull, dass sie in gewissen Abständen ein siegfähiges Auto bauen können.
Natürlich, Jahre wird es interessant.
Da ist nämlich mein Geld weiterhin bei Red Bull, weil ich glaube einfach, also seitdem die eingestiegen sind, da gab es immer nur so ein paar, gerade die Anfangsphase, und dann gab es einfach, wir hatten immer nur so ein paar Phasen. Ja, weißt du, ja, keine Ahnung, da bin ich immer noch, man kann von Christian Horner, war ich jetzt auch nicht der große Fan, aber was der da einfach aufgebaut hat mit Helmut Marko, das ist gigantisch. Die waren so krass erfolgreich einfach.
Die Frage ist, wie es halt ohne die funktioniert. Weißt du, auch die Talentfindung bei den jungen Fahrern, die Autoentwicklung, wir sehen ja die vermeintliche Stärke der letzten Jahre, dass du halt ein super Chassis,
super Aero hast. Die Connection auch mit Mark Webber, ich glaube, die kriegen Oscar, wenn sie ihn haben wollen.
Naja, das, wie gesagt, das sind auch die Steine, die erst fallen, wenn Max Verstappen
klar,
sich
entscheidet. Klar, der muss sich, an dem liegt's, wo der hingeht. Vielleicht wird's auch einfach ein Wechsel. McLaren und die tauschen einfach Fahrer.
Ja, aber auch das sehe ich irgendwie für Max nicht als logisch, weil alles, was
ich glaube, Lando ist ja für Lando einfach ein Horror.
Ja, das auch.
Ich glaube, das ist Lando. Lando im selben Auto, ist, auch wenn sie sich so gut verstehen, ich glaube, das wäre schon ein Knackpunkt, weil ich sehe Max definitiv um eine ganze Riege stärker als Lando.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, also wir werden da natürlich dranbleiben. Ich glaube, wenn sich dieses Jahr nichts tut, dann wird es vielleicht nächstes Jahr einen großen Wurf geben. Es kann natürlich auch immer überraschend sein. Lewis Hamilton zu Ferrari haben wir jetzt auch nicht unbedingt vorhergesehen. Dementsprechend, ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. So weit, so gut die größeren News in dieser Woche und in den letzten Wochen, die wir natürlich nicht, wo wir nicht dazugekommen sind. Falls ihr Feedback für uns habt, gerade auch für diese Zwischenfolgen, was ihr euch wünschen würdet, mehr zu hören, weniger zu hören, gebt uns Bescheid. @overtake_df1podcast heißen wir auf Instagram, da könnt ihr uns Nachrichten schicken. overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse, falls ihr uns da was schicken wollt. Oder ihr macht das direkt bei Spotify, könnt uns in die Kommentarfunktion etwas hineinschreiben, das kriegen wir auch sofort. Und ja, wenn ihr schon da seid, gerne 5 Sterne da lassen und folgen. Das freut uns und den Algorithmus ein bisschen, damit wir ja ein bisschen weiter wachsen. Und falls ihr uns dann auch noch Formel 1 Freunden und Bekannten empfehlt, freut uns das natürlich auch. Guti, werfen wir einen kleinen Blick jetzt auf weniger tragische News und blicken in die Welt von Social Media.
Es hat sich ein bisschen was getan. Die ganze Werbetrommel erzähle ich euch jetzt nicht.
Ja, wenn kein Rennen ist in der Woche, weißt du, da müssen über andere Wege Geld gemacht werden. Ja,
aber ich habe eine Werbung dabei. Leider, falls L'Oreal ist. Und was soll ich euch sagen? Weißt, Hautprodukte sind einfach wichtig.
Skincare-Routine, Leute, gerade jetzt im Sommer.
Also L'Oreal, ich erwähne euch hier, ich hätte gerne was, weil günstig sind diese Hautprodukte auch nicht. Und ich möchte keine Falten haben. Aber Charles macht jetzt Werbung für L'Oreal, passend zu ihm.
Hat aber nicht Dings, hat das nicht auch Carlos schon? Hat nicht Carlos auch schon L'Oreal? Der hat doch auch irgendeinen Hautanbieter, wo er doch auch in Drive to Survive Eva Longoria getroffen hat. Das war doch irgendeine Veranstaltung für einen...
Jedenfalls, die machen gerade alle Haut. Also überleg, ja, George und Carmen, also seine Freundin, machen ja auch ihr eigenes Haut-Gesichts-Skincare-Produkte. Ja. Charles jetzt auf jeden Fall bei L'Oreal. Muss man dann anschauen, was er empfiehlt. Gibt sicher tolle Sachen, die er empfiehlt.
Frage ist, ob das in unserem Budget ist.
Ja, L'Oreal.
Ich glaube, die haben, da ist auch nach oben hin viel
ja, Platz. Aber ich meine, diese ganzen Nivea-Sachen ja auch. Ich meine, du bist sofort bei 20 Euro für so ein kleines Ding.
Ja, also. Ich glaube, die Faustregel, Matti, wenn in der Formel 1 oder ein Formel 1-Fahrer dafür Werbung macht,
dann ist es für den Normalverbraucher.
Genau, so ist es. Matti. Ist es nicht für eine gewisse obere Einkommensschicht, in die wir vielleicht nicht fallen. Sie haben auch immer voll leistbare Uhren und so und Klamotten.
Ja, oder wer war denn das mit dem Parfum, wo wir das nicht kannten?
Ja,
und das nachgeschaut, was
Pierre, glaube ich.
Was. Extrem teures Parfum war. Okay, cool. Ach Gott, naja. Weißt du, weißt schon, wenn Louis Vuitton das 400 € Parfum einfach nicht mehr teuer wirkt, dann weißt du, okay, gut. Hätten wir das. Max hat seinen Helm schon vorgestellt und der wird wieder ganz orange werden. Passend irgendwie.
Passend zu Österreich?
Ja, so ein Special-Helm von Max.
Das hätte ich mir jetzt für Sandford gedacht, dass er ganz orange kommt.
Aber weißt du, wir haben halt in Österreich, du hast halt die meisten Max-Fans in Sanford, in Spa und in Österreich. Ja, klar. Das kommen da einfach, ja.
Und klar, ich meine, das ist der Red Bull Heim-Grand Prix und die niederländischen Fans.
Die kommen
Fans
schon, die lieben Österreich. Ja, ja, wir sind fast Brüder.
So. Wir verstehen uns fast so ein bisschen.
Weißt du, du sagst es, wir verstehen uns fast sprachlich ein bisschen. Ich finde ihn okay, er wirkt so ein bisschen metallic, also er ist nicht so matt, orange, weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, ja.
Ich finde ihn okay, es passt auch eigentlich mit dem Blau und wenn man sich die Bilder anschaut, klar wird da schon einiges an Photoshop auch dabei sein, aber zumindest auf den Bildern schaut es auch so aus, als weißt du, ich schaue da im Schatten ein bisschen leicht anders aus, weißt du, was ich meine? Wenn du ihn so in der Sonne hältst, verändert er so leicht. Ist so, wirkt das Orange ein bisschen anders? Ich finde das eigentlich ganz cool.
Ich finde ihn sehr cool. Er wirkt sehr klassisch Racing-Helm.
Ja.
Und das ist jetzt auch schon wieder irgendwie was du eh seltener hast, sage ich mal. Da ist jetzt nicht kein übertriebenes Design. Ich meine, du hast sehr viele Sponsoren, was immer ein bisschen vermeintlich hässlich ist, aber es passt halt, weißt du, schau dir sein Leiberl an, wenn er da den Ding hält. Da stehen auch 10 Marken drauf. Und passt irgendwie. Und ja, ich finde, dieses Metallic passt irgendwie auch zum Racing.
Ja,
würde ich jetzt in echt nicht wollen, aber. Und aber man erkennt ein Muster bei seinem Helm.
Ich kaufe dir so einen, wenn du dir ein Fahrrad kaufst. Kaufe ich dir so ein Max.
Oh Gott, im Himmel, fahre ich mit so einem riesigen, riesigen Helm auf Fahrrad.
Das ist einfach so ein kurzer Hose und einen fetten Helm drauf.
So
auf seinem Citybike.
Auf dem Citybike, ja.
Das schaut dann richtig sportlich aus. Nichts gegen Citybike.
Im Gegenteil.
Aber einfach, ich glaube, so ein Helm passt einfach nicht zu einem
würde ich auch bezweifeln.
Fahrrad. Außer du fährst. Ja, nicht mal die BMX, die schauen ja auch anders aus, oder? Das sind die so diesen Schnabel, nennt man das Schnabel?
Nach vorne. Ja, ein bisschen so wie dieser Motocross-Ding.
Ja, genau. Ja. Naja, ich habe Valtteri, der war wieder in der Heimat. Und jetzt musst du raten, ich lasse dich nur raten, was ist jetzt seine Heimat?
Das habe ich aber, glaube ich, er war auf jeden Fall, glaube ich, in Amerika, oder? In Kalifornien?
Er war, jetzt mit
Paul Ripke.
Achso, mit Pauli war er auch unterwegs. Ja.
Newport Beach ist doch
letzte Woche?
Kalifornien. Das ist von vor einem Tag, das Video, wo es um die Klamotten von Paul Ripke geht. Aber das andere wird wahrscheinlich die finnische Heimat sein.
Ja, genau, richtig.
Wahrscheinlich älter
sein. Ich glaube auch, dass das Video älter ist, weil er hat auch davor schon...
Ja.
Er ist in Finnland jetzt wieder daheim. Eh selten eigentlich, weil er jetzt meistens dann, gerade bei zwei Wochen ist er meistens dann immer in Australien bei seiner Freundin da.
Ist Nastola sein Heimatort? Oder ist das einfach nur Zufall gewesen?
Ich weiß nicht, ob es der Heimatort ist, aber ich weiß, er hat dort sein Haus, wo er auch diese Sauna hat.
Mhm.
Also er hat auf jeden Fall dort ein Haus, aber ob das einfach nur so war.
Na,
wenn
geboren.
Ich mir jetzt in Graz dort ein Haus kaufen würde. Als
geboren
Wiener.
In Nastola. Steht sogar auf dem Wikipedia-Eintrag von Nastola, einem Ort und eine ehemalige Gemeinde in Südfinnland. Söhne und Töchter des Ortes, Valtteri Bottas unter anderem.
Ja, Walter, ich mag ihn einfach. Ist einfach.
Der ist auch einer, der mich am ehesten um seinen Lebensstil beneidet. Weißt, der macht immer coole Sachen, reist um die Welt. Weißt, der sieht sehr viel Sachen. Ich meine, ich würde jetzt nicht so viel Radfahren wollen, aber...
Ja, wobei es halt auch ganz cool ist. Er sieht halt viel. Er kommt deswegen gut durch und schaut sich, weißt du, diese ganzen Sachen wie in den USA, wenn er da mit dem Rad durch die ganzen Gegenden fährt. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Australien, zumindest seine Fotos, die er postet. Auch jetzt da Finnland mit dem Gravelbike da durch so einen normalen Waldweg. Und es ist klar, schönes Wetter. Es ist schon natürlich, es ist immer noch Instagram. Aber ich finde es wirkt für mich als... Hat er wirklich einen Spaß dran und ist das so ein bisschen zum Abschalten? Ich würde es genießen. Ich fahre selber gern Rad. Ich fand, ist schon toll. Ich habe nur kein Gravelbike, also falls es auch da wäre. Weißt du, dann ist er ständig am Kaffee trinken. Das ist, Walter, ich verstehe dich. Und dann nicht zu vergessen, ich meine, er fährt tolle Sportautos.
Das hilft auch.
Verdammt, ich hätte auch Formel-1-Fahrer werden sollen.
Ja.
Hätte ich es früh genug gewusst, weißt du?
Dass es so geil ist.
Dass man komplett anderes Leben hätte haben können. Naja. Ach Gott. Naja, ich habe dann auf jeden Fall auch noch Eine Sache noch, und zwar den Alex, hast du dir das Video angeschaut?
Wo sie jetzt sogar eine zweite Folge von diesem Essen gemacht haben.
Ja, genau. Also erstens mal, seine Freundin hat Geburtstag gehabt.
Genau.
Da hat er einfach zwei nette Fotos, einmal im Restaurant mit einer Torte und einmal eins, wo sie eine Face-App verwenden und so viereckige Köpfe haben. Alex, einfach der Insta-Kanal wirkt einfach wie, also ich glaube tatsächlich, den macht er einfach selber. Der ist einfach selber dahinter.
Es wirkt so. Ich meine, die Fotos sind immer noch äußerst professionell und hochqualitativ.
Ja.
Aber trotzdem wirkt es einfach so am
Fan-Nasten. Ja, es wirkt aber teilweise eben wie so, weißt du, da kommen so private Fotos wie, da liegt er da und der Hund liegt auf ihm einfach drauf. So, das wirkt einfach für einen tatsächlich ein Shot, den, ja, der echt ist und nicht extra gestellt ist einfach.
Und es ist wild, dass es eine zweite Folge von diesem Format gibt, weil normalerweise, so wie wir solche Formate von Formel-1-Fahrern kennen, enden die schnell nach einmal.
Aber jetzt waren sie in Barcelona, er und Lilly heißt sie, gell?
Genau.
Und haben Snails Schnecken gegessen.
Ja,
hast du Schnecken schon gegessen?
Ja, aber einmal nur in so einer in eingelegter Form. Es gibt ja die Wiener Schnecken-Manufaktur, wenn man sie so nennen will. Die
ich war auch schon dort. Schnecken. Ja, ich habe den Leberkäse, den Schneckenleberkäse habe ich gegessen.
Ja, ich habe.
Ich könnte da nicht sagen, dass ich es rausgeschmeckt hätte.
Nein, ich glaube, in einer stark verarbeiteten Leberkäseform ist es, glaube ich, etwas erträglicher als. Mich stört sehr die Konsistenz, die ich da in diesem, aus diesem Glas.
Wie hast du es gegessen?
Ja, es war so ein Schneckengulasch, glaube ich, aus dem Glas.
Mhm. Hast du es rausgeschmeckt?
Naja, die sind den ganzen da drinnen.
Okay.
Also im Halbwegs, also das ist in relativ großer Form da drinnen. Und geschmacklich war es nicht schlimm. Die haben jetzt nicht irgendwie einen ganz distinkt Geschmack. Also es war jetzt nicht außergewöhnlich. Aber die Konsistenz war ein bisschen, ich weiß nicht. Es war kein großer Fan, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, was man mögen muss. Oder es darf einem, glaube ich, nicht stören, wenn es etwas unnatürliche Konsistenz ist. Der Rest ist doch eh Soße und Gewürz.
Ja, also ich glaube auch. Angeblich schmeckt es ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe es bei dem Leberkäse verarbeitet, wie es da war, auch gerade mit dem Brötchen. Ich hätte es nicht rausgeschmeckt. Das war aber auch das, wo ich mich dann drüber traut habe. Ich habe auch ein bisschen geschluckt davor. Aber weil das Gulasch zum Beispiel, das habe ich mich nicht essen traut. Ja. Aber es hat geheißen, das schmeckt so ein bisschen nach Hühnchen.
Ja, alles schmeckt ein bisschen nach Hühnchen. Hühnchen schmeckt ja auch ehrlich gesagt nach nicht viel, wenn du es.
Ja, dann musst du es würzen.
Sobald du es würzt, ja. Genau. Aber das schmeckt ja nach einem Gewürz eigentlich. Also,
ja. Ja, aber das Video ist nett.
Und genau, voll. Es ist sympathisch und
ja,
gleichzeitig aber auch gut produziert.
Ja.
Voll.
Ja. Das war's, es war sonst, die meisten haben irgendwie Werbung gehabt, wenn sie überhaupt irgendwas postet haben.
Naja, lassen wir ihnen das, lassen wir sie noch ein paar Euros mehr verdienen und ja, wenden uns dem letzten Programmpunkt dieses Podcasts zu und das ist natürlich unser Tipp für den großen Preis von Österreich 2026. Matti, möchtest du anfangen? Hast du schon Gedanken gemacht?
Ich habe mir schon Gedanken gemacht und dann habe ich mir wieder keine Gedanken gemacht und dann war ich mir unsicher und angeblich weiß Mercedes ja jetzt, woher ihre Motorenprobleme kommen und das ist eigentlich...
Die Frage ist, können sie auch beheben?
Nee, ich glaube nicht, dass sie es vor Österreich beheben können und jetzt bin ich mir wegen meinem Tipp nicht sicher, weil mein Tipp war eigentlich Kimi George-Lewis. Die Frage, also das Gerücht geht um, dass Mercedes... ein Problem bei den Motoren hat, bei warmem Wetter, wenn sie hintereinander herfahren. Mhm. Und deswegen war das in Kanada und deswegen war das jetzt in Spanien. Wenn sie zu lang hinterherfahren, das tut den Motoren nicht gut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Mercedes zurückschlagen wird bei Toto's Heim Grand Prix und dass der Kimi wieder voll da sein wird und mich der Ferrari erst... Also ich tue ihn nicht mehr weg vom Podium, den Ferrari jetzt. Aber die müssen mir noch ein bisschen was geben als den einen Ferrari-Sieg. Weil Mercedes war sehr dominant.
Muss man ja trotzdem sagen, die restliche Saison war einfach die Mercedes-Saison bis jetzt. Auch wenn der Ferrari
und die jetzt waren jetzt auch nicht irrsinnig weit weg in Spanien. Also so ist jetzt auch
nicht. Am Schluss waren es 20 Sekunden.
Ja, am Schluss. aber da, ja, da war auch die gute Strategie von Ferrari und ich finde das, weißt du, das funktioniert so nicht immer.
Nein, absolut bin ich auf deiner Seite. Also, wie schaut's aus bei dir?
Ich bleibe bei Kimi, George, Lewis, da habe ich mich schon davor irgendwie drauf geeinigt.
Ja, ich, natürlich, ich war letztes Mal auch gesagt, für mich ist schwierig, Kimi vom höchsten Treppchen runterzustoßen. Es spricht natürlich immer noch nicht viel dagegen. Ich sage auch, wie du sagst, das Hinterherfahren, wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es natürlich äußerst gut, wenn du vorne wegfährst. Ich halte George auch für einen sehr guten Qualifier noch. Es gab angeblich auch Probleme beim Auto in Barcelona, weshalb George doch so viel Zeit auch auf den Teamkollegen verloren hat, beziehungsweise schlechter ausgeschaut hat teilweise. Und davon abgesehen bin ich gespannt, wie sehr man eine Nicht-Angriffsphilosophie fahren wird in Zukunft, dass man vielleicht etwas passiver dahinter fährt und deswegen traue ich George zu, dass er den Grand Prix gewinnt, wenn er sich vor allem am Samstag besser qualifiziert als Kimi. Ich gehe aber trotzdem auch von einem Doppelsieg Mercedes aus, also George, Kimi. Und ja, normalerweise, man muss einfach einen Ferrari nehmen, weil sie halt einfach so mit Abstand mindestens Platz 2 in dem im aktuellen Auto-Ranking sein müssten. Aber was bleibt einem anderes übrig, als Lewis Hamilton zu nehmen? Vor allem, wenn Charles Leclerc einfach die letzten Wochen so große Probleme hatte. Ich traue ihm zu, dass es im Laufe der Saison natürlich überwinden wird und auch aufs Podium klettern kann mit einem erstarkten Ferrari. Aber ob das jetzt schon in Österreich stattfinden wird, weiß ich nicht. Deswegen ist mein Tipp George, Kimi und Lewis.
Das ist auch zu Charles, muss ich sagen. Der hat, glaube ich, einfach das Problem, dass der Lewis knapper dran ist. Weil ich glaube, wenn die zum Beispiel 3-4 jetzt sind, lassen sie den Lewis vorbei. Es wäre nicht das erste Mal, dass Ferrari sowas macht. Ja. Und weißt du, wenn die jetzt endlich die Chance haben, es ist ja schon fast so ein bisschen ein Fluch, dass du seit 20 Jahren keinen Weltmeister jetzt gestellt hast. Und es ist, glaube ich, denen absolut wurscht, ob sie den Fahrer oder das Team stellen. Wenn die einen von beiden kriegen, wäre es für mich nur logisch, das auch zu versuchen und sich hinten anzustellen. Ja. Egal, ob es jetzt in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Wenn der Lewis jetzt zweimal wegen einem technischen Defekt aussteigt, der Charles deswegen immer Dritter wird und die Punkte holt und dann vorne ist, muss man sich auf die Seite vom Charles dann stellen. Es ist wurscht, wer am Ende jetzt irgendwie vorne ist. Du musst dem Fahrer helfen, so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Aus Ferrari-Sicht. Du musst das endlich durchbrechen. Egal, wer es ist.
Ja, und ja, genau, du musst Ferrari wird es wichtig sein, dass sich irgendwer also der Titel fürs Team heißt auch, egal welcher Fahrer es ist.
Ja.
Also nicht nur die Konstrukteurs-WM, weil die wird schwierig. Aber ja, das wird sollte auch die Nummer 1 Prio sein, um diese geschundene italienische Seele irgendwie zu heilen.
Zehn Jahre
Weltmeistertitel. Ja, meine Lieben, schauen wir mal dann nächste Woche, diese Woche ist das Rennen, nächste Woche gibt es dann die Rennanalyse. Ob unsere Tipps aufgehen, schaltet auf jeden Fall auch nächsten Dienstag dann wieder ein zur Rennanalyse vom Großen Preis von Österreich. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns auf euch dann, wenn ihr wieder einschaltet und wir wünschen euch in diesen hitzigen Zeiten alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund, bleibt im Schatten und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.